Abend. Wir wollen heute Abend uns von der Bibel her das Thema Musik und Anbetung anschauen. Anfangen möchte ich heute mit einem Wortstudium. Das heißt, wir schauen, was heißt eigentlich Anbetung in der Bibel. Dann möchte ich noch einige allgemeine Dinge über Musik, was sagt die Bibel zu Musik? Aber wir beginnen gleich, ich steige einfach jetzt gleich ein, ohne große besondere Einleitung. Das Wort anbeten oder Anbetung kommt im Hebräischen sehr oft vor. Das erste Mal in 1. Mose 18, das zweite Mal 1. Mose 22. Es heißt hier, das hebräische Wort heißt Hishtachaveh. Das ist ein interessantes Wort. Hishtachaveh heißt wörtlich übersetzt huldigen, sich niederbeugen, sich niederwerfen, sich bücken, sich verneigen. Das Wort ist ein Ausdruck der Bereitschaft, sich dem Willen dessen zu unterordnen und zu beugen, den man anbetet. Das wird auch verwendet für Könige, zum Beispiel wenn die Untertanen den König anbeten, dann werfen sie sich nieder vor dem König, huldigen ihm. Huldigen ist ein etwas älteres Wort, aber wir haben ja gesagt, wir wollen den deutschen Wortschatz ja erweitern, wir wollen ja dazulernen, also huldigen, Huldigung, hatte zu tun mit einer Körperhaltung zuerst einmal, also ein Verbeugen, ein sich niederwerfen, sich verneigen. Und damit zeigt man demjenigen, ich bin dein Diener und du kannst über mich verfügen. Das zweite Mal, wo das vorkommt, ist in 1. Mose 22, Vers 5, eine sehr bezeichnende Stelle. Ich und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten. Das war Abraham und Isaak. Abraham geht mit dem Jungen Isaak auf den Berg Moria und dort, sagt er, wollen wir anbeten. Nun, man kann sich denken, welche Anbetungsgefühle der Abraham hatte an dem Tag, welche Stimmung der Anbetung er hatte. Keine schöne. Aber er wollte anbeten, das heißt, er wollte dort dem Herrn ein Opfer darbringen und dieses Opfer sollte sein eigener Sohn sein. Wir wollen dorthin gehen und anbeten. Im Griechischen heißt das Wort proskyneo, proskynein, das heißt auch dasselbe, sich niederwerfen und den Boden küssen. Also man wirft sich vor einer großen König oder vor einer großen, ehrenswerten Person nieder und küsst den Boden. Das ist eine Huldigung, also ist das gleiche Wort. Huldigen, sich niederwerfen und den Boden küssen oder fußfällig verehren, sagt man aus, also sich zu Füßen von jemandem niederfallen lassen. Pros heißt zu und kyneo heißt küssen, also zu den Füßen und küssen. Zu ihm hin, also anbeten, huldigen, hat im Neuen Testament und auch im Alten Testament nichts mit Worten zu tun, da redet man gar nichts, da tut man etwas. Ja, das ist eine Haltung, eine Körperhaltung, aber auch eine innere Haltung, die drückt man in der Körperhaltung aus. Das ist für mich eine sehr interessante Feststellung gewesen, denn das Wort Anbetung im modernen christlichen Rahmen hat eine ganz neue Bedeutung gekommen, die gar nicht in der Bibel vorhanden ist. Ja. Heute spricht man von Anbetung und denkt an irgendeine Musik. Ja. Hat überhaupt nichts mit Musik zu tun, gar nichts im Neuen Testament und auch im Alten Testament. Huldigen ist nicht Musik und huldigen hat gar nichts zu tun mit irgendwelcher Lobpreisstimmung, ja. Auch nichts. Das ist recht ernüchternd. Nun, aber gibt es denn nicht noch andere Wörter in der Bibel, die das ausdrücken, was wir tun wollen, wenn wir anbeten? Doch, es gibt zum Beispiel das Wort loben und das Wort danken. Im Hebräischen ist Loben und Danken sehr parallel, sehr ähnlich. Zum Beispiel das Wort Juda, also Juda ist ja ein Name, kommt von Yada. Und Yada heißt Danken oder Loben, so oder so. Im Griechischen ist es ein Unterschied. Das eine heißt Aineo und das andere heißt Eucharisteo. Aber im Hebräischen ist gar kein großer Unterschied zwischen Loben und Danken. Also wie heißt es dort in Psalm 50 zum Beispiel, wenn wir lesen, Psalm 50, wer Dank opfert, der preist mich. Psalm 50, der ehrt mich, Vers 23. Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, der ehrt mich. Oder Vers 14, opfere Gott Dank. Da könnte man auch übersetzen, opfere Gott Lob. Also vielleicht steht bei Ihnen sogar Lob an dieser Stelle. Weiß nicht. Opfere Gott Dank oder opfere Gott Lob. Und dann auch in Vers 23, wer Lob opfert, der ehrt mich. Loben oder danken? Danken hat im Alten Testament und auch im Neuen Testament damit zu tun, dass man demjenigen eine Erkenntlichkeit zeigt, dem man dankt. Und das Wichtige ist, in der Bibel ist immer so, dass derjenige, der dankt, der unterstellt sich demjenigen, dem er dankt. Also deshalb finden wir in der Bibel nie eine Stelle, dass Gott dem Menschen dankt. Warum? Weil Gott sich nicht dem Menschen unterstellt. Gott sagt nicht, du bist höher, Mensch, und ich bin niedriger. Aber wenn irgendjemand in der Bibel dankt, dann sagt er damit, ich unterstelle mich dir, also ich unterordne mich dir. Ich zeige dir eine Geste meiner Unterordnung. Ich bin dir zu etwas verpflichtet. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ein Herr, der einen Knecht hat, dankt ihm nicht. Wenn der Herr ist ja, also der Herr, der einen Sklaven hat. Ein Sklave ist das Leibeigene, ist ein Leibeigener, ist ein Besitztum des Herrn. Und der Herr sagt nicht Dank. In Lukas 17 lesen wir, wenn ein Herr nach Hause kommt, dann sagt er zum Sklaven, mach mir was zu essen. Und dann macht der Sklave zu essen. Und dann heißt es, er dankt ihm dann dafür? Nein, er dankt ihm nicht, das ist ja der Sklave. Aber wenn wir als Christen, wir danken Gott, wir zeigen uns ihm unsere Erkenntlichkeit, wir zeigen uns ihm dadurch, dass wir uns ihm unterordnen und wir danken uns auch gegenseitig, wenn wir zeigen uns, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Das ist eine Geste, wo man den anderen hochhebt, oder? Der andere ist über mir und ich fühle mich verpflichtet zu Dank. Ich bin ihm irgendwie schuldig. Wenn ich jemandem Danke sage, dann zeige ich, ich bin ein Schuldner von dir. Du hast mir was gegeben und ich fühle mich dir verpflichtet. Und in der Bibel heißt es, wir sollen viel danken, wir sollen sehr dankbar sein. Gott und auch untereinander. Und dann gibt es das andere Wort für Lob. Lob ist Anerkennung einer Tat oder Gabe oder Eigenschaft dessen, der gelobt wird. Aber hier ist es nicht, dass derjenige, den man lobt, derjenige, der lobt, dass sich der unterordnet dem anderen. Nein, der Chef kann den Untergebenen loben, kann sagen, das hast du gut gemacht. Das heißt, der lobt, der anerkennt einfach das, was der andere tut oder ist, ohne sich ihm zu unterstellen. Und deshalb finden wir in der Bibel auch Gott, der den Menschen lobt. Gibt es auch. Gibt es einige Stellen, Gott lobt den Menschen. Da hat also nichts zu tun mit einer Verpflichtung. Dank hat zu tun mit Verpflichtung. Aber das sind schon die Wörter, die verwendet werden für das, was wir heute Anbetung nennen. In 1. Timotheus, schlagen wir mal auf, in 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, geht es um verschiedene Ordnungen in den Versammlungen. Timotheus soll dazu schauen, dass gewisse Dinge geschehen in den Versammlungen. Und da heißt es, vor allem lege ich dir nahe, lass Flehen, Gebete, Fürbitten und Dank für alle Menschen dargebracht werden. Hier werden vier Arten von Gebet. Also wenn Christen zusammenkommen, dann sollen diese vier Arten von Gebet sollen dargebracht werden, sagt der Apostel. Also sie sollen flehen, sie sollen beten. Flehen ist ein sehr stark von Abhängigkeit gekennzeichnetes Beten. Also sehr dringlich und, Herr, ich habe nichts, handle du, bitte, mach du das. Also man kommt von unten und man wirft sich einfach vor Gott hin, das ist Flehen. Gebete ist das allgemeine Wort, das kann alles Mögliche heißen, mit Gott sprechen. Dann Fürbitte heißt, dass man für jemand eintritt im Gebet, dass man also für jemand anderen betet. Und Dank. Das war's schon. Das war schon die ganze Anbetung. Dank. Wenn also Christen zusammenkommen und sagen so, wir wollen jetzt dem Herrn danken. Das ist Anbetung. Da bekommt Gott das, was ihm gebührt. Was gebührt ihm? Dank. Im Hebräischen Lob und Dank. Juda, Yada. Lob und Dank, dasselbe Wort. Wo ist die Anbetung? Die steckt da drinnen, in dem Wort. Die Bibel, wenn wir mal anfangen, biblische Begriffe zu verwenden, wird die Sache sehr, sehr nüchtern und gesund. Wir haben heute uns verselbstständigt, weil wir nicht mehr die Bibel lesen. Wir lesen zu wenig und vor allem wir gebrauchen keine biblischen Begriffe. Wir gebrauchen oft unbiblische Begriffe. Und dann verselbstständigt sich was. Zum Beispiel hat man das Wort Lobpreis, das hat eine eigene Bedeutung angenommen. Heute versteht man unter Christen Lobpreis, eine halbe Stunde Musik machen mit irgendwas, mit irgendwelchen Bewegungen oder mit irgend so einem Team, das vorne steht und irgendwie halt Lobpreis macht. Das hat mit überhaupt nichts zu tun mit dem biblischen Wort Lob und Dank. Das hat sich verselbstständigt, deshalb verwende ich das Wort Lobpreis ganz ungern. Weil ich weiß, der macht es da oben Klick bei manchen und dann haben sie schon irgendwas im Kopf unter Lobpreis. Ja? Irgendein charismatisches Ding auf der Bühne. Ja? Also das, wir müssen schauen, dass wir immer wieder biblisch denken und biblische Begriffe verwenden und die biblischen Begriffe auch wirklich so verwenden, wie die Bibel sie verwendet. Ja? Also, aber alles das, Lob und Dank, darbringen, das ist schon die Anbetung. Der Psalmist betet in Psalm 103, da sagt er, lobe Yahweh, lobe den Herrn, meine Seele. Er kommt ins Gebet, wahrscheinlich allein, und ich weiß nicht, ob er mit anderen war, er geht ins Gebet, aber bevor er beten anfängt, spricht er zu sich selbst und sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Das ist noch kein Lob. Das ist ein Aufruf an die eigene Seele, den Herrn zu loben. Das Lob kommt erst. Nachher sagt er, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist auch noch kein Lob. Das ist eine Rede zu sich selbst. Und nachher sagt er, der dir deine Sünden vergibt oder vergeben hat. Und dann zählt er eine ganze Reihe von Dingen. Ich habe 5 Dinge, zählt er dann auf. Und während er das aufzählt, beginnt er eigentlich schon zu loben. Ja? Also er sagt hier, vergiss nicht all seine Wohltaten und dann zählt er 5 Sachen auf. Der da vergibt all deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit und der mit Gutem sättigt deine Zierde, also deine Jugend, dein Alter, dass sich deine Jugend erneuert wie die des Adlers. 5 Dinge. Das heißt, wir haben hier beim Loben, beim Anbeten, haben wir eine Erinnerung, also das ist ja einfach ein Aufruf, sich zu loben. Und während er dann das tut, erinnert er sich, was Gott getan hat. Und jetzt, nachdem er 5 Sachen aufgezählt hat, was Gott alles getan hat und tut, jetzt geht es gleich weiter. Und dann fängt er an. Der Herr übt Gerechtigkeit. Der Herr schafft Recht allen Unterdrückten. Jetzt sind wir beim Loben. Jetzt lobt er, oder? Der Herr schafft allen Unterdrückten Gerechtigkeit. Der Herr hat seine Wege Mose kundgetan, den Kindern Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß an Güte und so weiter. Das sind Aussagen des Psalmisten über den Herrn. Und er drückt das aus in diesem Lied. Er singt ja da gerade ein Lied. Oder drückt das aus in ein Gebetslied. Und jetzt, das, was er jetzt tut, das ist Lob. Das geht so, wenn ich zu meiner Frau sage, du hast heute richtig gut gekocht. Dann war das ein Lob. Vielleicht schließe ich noch einen Dank an und sage, vielen Dank dafür. Dann habe ich gelobt und gedankt. Das ist Lob. Das heißt, was ich jetzt getan habe, war ein Ausdruck meiner Erkenntlichkeit meiner Frau gegenüber. Und wenn ich das Gott gegenüber sage, das ist Lob. Das ist was ganz, ganz Nüchternes. Ja? Anbeten tue ich meine Frau nicht, denn sie ist keine Königin, oder vor der ich mich niederwerfe und sie huldige. Ja? Aber Gott könnte ich anbeten. Ich könnte mich niederknien und einfach mich auf den Boden werfen und vor Gott liegen bleiben. Und einfach sagen, du bist mein König und ich darf dein Diener sein. Ich werfe mich vor dem Herrn nieder. Das ist Anbetung. Ich brauche gar nichts sagen. Ich brauche nur mit dieser Haltung kommen. Das ist Anbetung. Also das ist in der Bibel Anbetung. Ja? Und wenn wir Christen uns dem Ausdruck geben, was der Herr uns bedeutet, dann ist das ein Lob, dann ist das Anerkennen, ein Dank, und wenn die Haltung dazu kommt, die innere Haltung der Huldigung, dann ist das eine Anbetung. Wie geschieht das im Neuen Testament? Johannes 4, Vers 23 und 24. Ah ja, ich habe noch was vergessen. Das Wort Anbetung ist dann in der Offenbarung, kommt dann in der Offenbarung ganz oft vor. Und in der Offenbarung wird dann das Wort Anbetung verwendet genau im gleichen Sinne für Huldigen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 4, das kommt das erste Mal vor in Vers 10. Offenbarung 4, Vers 10, die 24 Ältesten werden niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und sie huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt. Jetzt haben wir es. Das Wort huldigen ist bei Ihnen wahrscheinlich übersetzt mit und sie beten den an, der in Ewigkeit lebt. Das ist identisch mit huldigen. Also sie werfen sich nieder und sie verharren in dieser Haltung und huldigen ihm. Sie beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre. Was ist das jetzt, was sie jetzt sagen? Würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge schufst und wegen deines Willens sind sie da und wurden sie geschaffen. Was ist das jetzt? Dank ist es nicht. Lob, genau. Sie huldigen zuerst und dann sagen sie ein Lob. Das Huldigen war die Haltung und dann kommt das Lob. Das geht weiter, so in weiteren Stellen, zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 14, und die 4 lebenden Wesen sagten Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder, also hingefallen, und verharrten jetzt in der Stellung, sie huldigten. Sie huldigten, also sie fielen nieder und huldigten dem, der in alle Ewigkeit lebt. Jetzt sagen sie gar nichts. Das ist stumme Anbetung. Sie fielen nieder und verharren so. Oder zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 11, da sind es die Engel, die standen vor dem, um den Thron und die Ältesten und die vier lebenden Wesen und sie fielen auf ihr Angesicht vor dem Thron und huldigten Gott. Wieder, das gleiche Wort. Das Gesicht auf dem Boden und sie huldigten Gott, heißt die Haltung der Anbetung. Ja? Sie beteten Gott an. Und dann heißt es, und sagten, also zusätzlich zur Anbetung, sagten sie, und jetzt kommt was? Das Lob. Jetzt kommt das Lob. Sie sagten, Amen. Das Lob und die Herrlichkeit und die Weisheit und der Dank und die Ehre und die Kraft und die Stärke gebühren Gott. Beides, Lob und Dank bringen sie ihm. Und sie sagen es, dir gebührt das, dass man dich lobt und dass man dir Dank bringt. Das ist biblische Anbetung. Mal so weit. In Johannes Kapitel 4, Vers 23 und Vers 24 spricht der Herr Jesus mit der Samariterin. Und dort merken wir, dass das Wort anbeten auch so verwendet wird, aber das bekommt noch eine Zusatzbedeutung. Das Wort anbeten in Johannes 4 bekommt noch die Bedeutung, ein Opfer bringen. Also zum Beispiel, wenn ein Jude dem Herrn ein Schaf ein Schaf bringt in den Tempel und jetzt das wird ein Dankopfer oder ein Lobopfer, dann hat man zu der Handlung, was er da jetzt macht, er bringt ein Dankopfer oder ein Lobopfer zum Tempel und er gibt es dem Herrn, das hat man auch Anbeten genannt. Also das Opfer darbringen. Und jetzt hat der Herr Jesus ein Gespräch gehabt, dort in Johannes 4, Vers 23, oder lesen wir von Vers 21, Frau, glaube mir, nein, Vers 20 weg. Unsere Väter beteten auf diesem Berge an und ihr sagt, in Jerusalem ist der Ort, wo man anbeten soll. Also unsere Väter huldigten auf diesem Berg und ihr sagt, in Jerusalem soll man huldigen. Huldigen, das Opfer bringen. Jesus sagt zu ihr, Frau, glaube mir, die Stunde kommt, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet, dem Vater huldigen werdet. Ihr betet an, was ihr nicht wirklich kennt. Also ihr verehrt, ihr huldigt, was ihr nicht wirklich kennt. Wir beten an, was wir wirklich kennen. Also wir huldigen dem, den wir wirklich kennen, weil das Heil von den Juden ist. Es kommt jedoch eine Stunde, und sie ist nun da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Worum geht's denn hier? Thema ist Opfer darbringen. Sie sagt, wo muss man opfern? Am Berg Garizim oder in Jerusalem? Dort ist ein Tempel und bei Garizim stand auch ein Tempel. Man darf ja nur dort ein Opfer bringen, wo ein Tempel steht. Und die Samaritaner haben einen Gegentempel gebaut gegen die Juden. Die haben sich losgelöst von den Juden und gesagt, dann bauen wir unseren eigenen Tempel, ja, da einfach am Berg Garizim. Und die haben dort die Opfer dargebracht. Und dann war der Religionsstreit zwischen den Juden und den Samaritanern. Und der Herr Jesus sagt, es kommt die Zeit, da wird man weder am dem Berg Garizim noch in Jerusalem ein Opfer darbringen. Da wird man weder am Garizim noch in Jerusalem den Vater anbeten. Es kommt eine Stunde und sie ist schon da die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch sucht der Vater solche, die ihn so anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Liebe Frau, es kommt die Zeit, wo man gar keine Opfer mehr bringen wird. Keine physischen, körperlichen Opfer, keine Tiere, sondern wo man sich selbst im Geist dem Vater bringt und ihm huldigt. Wo man also eine geistliche Anbetung macht. Geist, im Geist anbeten heißt, ohne ein Haus, ohne ein Tieropfer, sondern einfach sich selber mit einer geistlichen Haltung. Das heißt, man kommt und huldigt Gott und bringt sozusagen das geistliche Opfer. Man bringt sich selber, sagt, Herr, hier bin ich, nimm mich hin, ich gehöre dir und ich werfe mich dir zu Füßen. Du bist mein Gott und ich darf dir dienen. Das ist Anbetung. Wenn Sie sich hinknien in Ihrem Zimmer und Sie sagen, du wunderbarer Gott, in Jesus Christus, du hast dich mir geoffenbart und ich darf dir dienen. Bitte nimm dieses schwache Leben, das ich bin, nimm mich hin. Ich möchte einfach dir dienen. Du hast mir so viel getan. Hier bin ich. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Hat überhaupt nichts zu tun mit Gefühlen. Welche Gefühle man hat, das ist gar nicht so wichtig. Das, was man tut, ist wichtig. Im Geist, also nicht mit Tempel und mit Opfer. Und in Wahrheit. Ja, in Wahrheit. Das kann heißen in Wahrhaftigkeit oder das Wort Wahrheit steht auch gegenüber den Schatten. In einer Bibelstelle, im Kolosserbrief, da wird gegenübergestellt, im Alten Testament war der Tempel der Schatten von den wirklichen Dingen. Der Schatten, das war das Haus aus Steinen gebaut und die wirklichen Sachen sind das Haus aus Menschen gebaut. Das geistliche Haus, das ist die Wirklichkeit. Der Schatten war das Irdische. Oder das Opfer, das Schaf war der Schatten und das neue Opfer ist Jesus Christus. Und ich selber darf mich dem Herrn Jesus Christus bringen, auch als Opfer. Das ist also ein Opfer in Wahrheit. Da gehört natürlich auch diese Haltung hinzu, die wir schon vorher hatten, nämlich in Demut. Man bringt sich dem Herrn hin in Ehrfurcht. Also Anbetung hat nichts zu tun mit einem fleischlichen Gefühl, ist nicht fleischlich, ist nicht alttestamentlich. Fleischlich übrigens heißt, dass man im Bereich der irdischen Dinge, das heißt mit einem Tier oder in einem Haus oder mit einer besonderen Stimmung. Im Alten Testament gab es Stimmungen, oder? Da hat man eine Stimmung gehabt. Boah, da ist jetzt der Tempel, das war so eine Halle, das war so was heilig, so ein richtig heiliges Haus. Allein wenn man schon hinkommt, merkt man, boah, das ist was Besonderes, da wohnt Gott da drinnen. Und da waren die Priester waren da, die waren sauber gekleidet, alles war am richtigen Platz. Und dann gab es eine Zone, die darf man nicht überschreiten, da darf man gar nicht hinein, da dürfen nur die Priester hinein. Dann gab es eine andere Zone, da dürfen die Männer hinein, aber nicht die Frauen. Dann gab es eine andere Zone, da dürfen die Frauen hinein, oder vorher müssen die Frauen stehen bleiben. Und da gab es noch weiter hinten eine Grenze, da dürfen nur die Heiden hin, also die dürfen gar nicht weit kommen. Da war einfach, alles war unnahbar, ja, in diesem Tempel und alles. Dann drinnen waren die Gegenstände waren aus Gold und aus Silber und es war aus Kupfer, dieses Becken. Also das war alles irgendwie unnahbar. Ja. Das war abgesondert vom normalen Gebrauch des Lebens. Das war alles heilig. Heilig heißt ja für Gott allein da, für nicht niemand anderen. Und da kam der hohe Priester, der musste sich ganz besonders kleiden. Und die Priester mussten sich auch besonders kleiden in Priestergewändern. Die dürften nicht die Alltagskleidung verwenden, sondern nur ganz spezielle Kleidung. Mit dieser Kleidung dürfen sie in dieses Haus hineinkommen. Das ist alttestamentliches Denken. Diese ganzen Gefühle, die damit verbunden sind und dieses ganze drumherum, das nennt die Bibel fleischliche Anbetung. In Hebräer Kapitel 9, Vers 1, glaube ich, steht das. Da können Sie das nachlesen. Der fleischliche Gottesdienst. Ja, hier heißt es weltliches. In Hebräer 9, Vers 1, das erste Zelt, die Stiftshütte, hatte Verordnungen des Dienstes und das Heiligtum ein weltliches. Und dann heißt es weiter unten, Satzungen des Fleisches, Vers 13, da geht es um das Fleisch, also fleischliche Heiligkeit. Vers 10, Entschuldigung, Hebräer 9, Vers 10. Diese Dinge beziehen sich lediglich auf Speisen und Getränke und verschiedene Waschungen und auf Verordnungen des Fleisches. Ja, Fleisch. Fleisch hat zu tun mit irdisch. Irdisches Wesen, irdische Dinge. Ja. Also nur, das war jetzt das Bibelstudium. Das war vielleicht jetzt ein bisschen für euch ein bisschen nicht so schöne Predigt war das jetzt nicht, oder? Es war mehr Arbeit, was wir jetzt hatten. Aber es ist wichtig, oder? Es ist wichtig, dass wir Wortstudien betreiben. Da müssen wir genau schauen, was steht eigentlich geschrieben. Ja. Nicht fleischlich ist die Anbetung im Neuen Testament. Und, was auch noch ist, und das müssen wir jetzt auch ganz klar anerkennen, die Anbetung im Neuen Testament ist nicht vom Fleisch stimuliert. Das heißt, es ist nicht so, dass der Beter auf irgendeine empfindungsmäßige Stimulation wartet, bis er Gott anbeten kann. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht einmal im Alten Testament. Aber das gibt es heute unter vielen Christen. Die müssen sich ins Anbeten hineinsingen. Und sie meinen, die Gefühle, die sie dann bekommen, sobald sie sich da richtig so in Stimmung gesungen haben, ha, jetzt tun wir anbeten. Ja. Hat überhaupt nichts zu tun mit Anbetung. Völliges Missverständnis von dem, was die Bibel unter Anbetung versteht. Ja. Das ist eine Selbstanbetung der eigenen Gefühle. Hat überhaupt nichts zu tun mit Gottes Anbetung. Ja. Nicht vom Fleisch her, also stimuliert. Und welche Rolle spielt denn dann das Singen? Das Singen, wir haben im Neuen Testament, wird ja auch gesungen. Aber Anbeten und Singen, die Verbindung gibt es nur ganz selten. Zum Beispiel haben wir die Verbindung in Offenbarung 14, da singen die Erlösten ein neues Lied dem Herrn. Ja. Da ist eine gewisse Verbindung da, Offenbarung Kapitel 14. Aber es heißt nur, dass sie ein neues Lied dem Lamm singen. Mehr steht da, da steht auch nur sehr wenig. Da heißt es hier, mit dem Lamm standen, es waren 144.000 und so weiter, Vers 2. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel und dann ich hörte einen Klang von Harfensängern am Ende von Vers 2, die auf ihren Harfen spielten und sie singen ein Lied, es ist ein neues, ein Lied vor dem Thron, vor den vier lebenden Wesen, vor den Ältesten und niemand konnte das Lied lernen, als nur diese 144.000, die von der Erde oder von dem Lande erkauft sind und mehr ist es, mehr steht nicht da. Ja. Und dann singen wir, hören wir noch einmal ein Lied, das ist in Kapitel 15, da singen die Überwinder, die Sieger, singen ein Lied, Vers 3. Sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sie sagen, groß und wunderbar sind deine Werke. Interessant, was hier steht. Sie singen ein Lied und sie sagen, also die Worte des Liedes, die sind das Entscheidende. Es ist nicht, sie singen ein Lied und da kommen sie in eine Stimmung hinein und dann kam die Anbetungsstimmung und dann waren sie so richtig in Anbetungsstimmung und dann haben sie gelobt und gepriesen. Nein, nein, nein. Sie singen einfach ein Lied und die Worte des Liedes, das ist das Entscheidende. Das heißt, die ganze Betonung liegt auf den Worten. Gott hat es nicht mal für wichtig geachtet, uns die Melodie zu hinterlassen. Welche Melodie das war? Wäre ja interessant, oder? Da hätte man ein Lied, Gott hätte ja die Noten reinschreiben können. Hat er nicht gemacht. Warum? Ist nicht wichtig. Ist gar nicht wichtig, welche Melodie das war. Wichtig ist die Worte, die sie sagten. Was waren das für Worte? Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr. Gott, Macht habe über alles. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. König der Heiligen oder Heiden. Wer, Herr, sollte dich nicht fürchten und deinen Namen verherrlichen? Du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen, vor dir anbeten. Eines Tages werden alle Völker kommen und vor dir huldigen. Das Singen im Neuen Testament ist ein Reden. Das ist sehr interessant. Vielleicht haben Sie mal das schon untersucht. Im Neuen Testament, wenn die Leute singen, dann reden sie. Epheser 5, Vers 19. Jetzt können Sie schauen, ob Sie eine genaue Bibel haben. Epheser 5, Vers 19, also eine genaue Bibelübersetzung. Da lesen wir, redet zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Redet in Liedern. Redet zueinander in Liedern. Wie geht das? Wie kann ich in Liedern reden? Ganz einfach. Ich singe ein Lied, aber die Betonung liegt auf den Worten des Liedes, sodass die anderen das, was sie sich merken von dem Lied, was ich vorgesungen habe, das sind die Worte. Nicht die Melodie und nicht die Musik und nicht die Stimmung und nicht das Erlebnis, das wir hatten, als der gesungen hat, und nicht den kalten Schauer über den Rücken, nichts von dem. Den Inhalt der Worte, die er gesungen hat. Deshalb haben wir in den Psalmen, wir haben 150 Psalmen, von keinem einzigen Psalm hat Gott uns die Melodie überliefert. Aber die Worte, die hat er uns überliefert. Und die Worte, die hat dann die Gemeinde Jesu im Neuen Testament, haben die Psalmen gesungen. Das heißt, man hat die Worte übernommen. Man hat den alttestamentlichen Text, die alttestamentlichen Liedtexte hat man übernommen. Man hat auch neue gemacht, klar. Aber man hat auch die alten genommen. Da sieht man, wie groß die Betonung liegt auf dem Reden. Kolosser 3, Vers 16, das Gleiche. Kolosser 3, da heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in und unter euch, indem ihr euch untereinander in aller Weisheit lehrt und ermahnt oder mahnet, auch mittels Psalmen und Lobgesängen. Er sagt, das Wort Christi soll reichlich, wenn ihr zusammenkommt, soll viel vom Wort Christi unter euch da sein. Auch mit Liedern. Also auch in Form von Liedern soll das Wort Christi unter euch reichlich und ihr sollt euch lehren und ihr sollt euch mahnen, auch mit Liedern. Das ist der Sinn der Lieder, dass wir uns gegenseitig mahnen und lehren in Form von Liedern. Wenn wir die Psalmen lesen, dann merken wir, da steckt so viel Lehre drin. Ich habe vor 3 Wochen habe ich die Psalmen, eine ganze Reihe von Psalmen, wir haben 35 Stunden lang über die Psalmen gesprochen und gelehrt. Da haben wir eine ganze Reihe von Psalmen uns angeschaut. Da haben wir gesehen, es ist ungeheuer oder wie sagt man, immens viel Lehre steckt in den Psalmen. Wunderbar. Richter 5, Vers 12 heißt es, Sie können nachschlagen, Deborah, steh auf, sprich ein Lied. Jetzt können Sie schauen, ob Ihre Bibelübersetzung genau ist. Schauen Sie mal nach, was da steht bei Ihnen. Richter 5, Vers 12. Die Deborah, ihr wird gesagt, steh auf, sprich ein Lied. Wie steht's? Bitte? Sing ein Lied. Elberfelder, hart sprich, oder? Schon wieder die Elberfelder. Sprich ein Lied. Sprich ein Lied. Wieso sprich? Weil das Sprechen das Wichtigste war beim Lied. Warum? Man muss ja gut aussprechen. Klar ist es verbunden mit Melodie. Die Melodie ist aber nicht das Wichtigste. Die Melodie begleitet den Text und die betont ihn. Aber das eigentliche tragende Element des Liedes ist der Text des Liedes, sprich ein Lied. Weiter, das Singen im Neuen Testament ist für den Herrn. Alles, was ihr tut, tut von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus, also auch das Singen. Ich kann mich erinnern, ein Bruder hat mal, wir waren zusammen, wir haben gesagt, komm, wir singen noch. Dann sagt er, wartet einmal, bevor wir aber singen, bitte erdenkt dran, wir singen jetzt nicht für uns, wir singen jetzt für den Herrn. Das hat mir so gefallen. Und dann haben wir anders gesungen. Dann haben wir nicht für uns gesungen, sondern für den Herrn. Das müssen wir uns manchmal erinnern dran. Wir dürfen auch für uns singen. Das heißt, wir dürfen auch so singen, dass wir, einer singt vor und die anderen, er singt mit seinem Lied eine Lehre. Und er baut die anderen dadurch, dass er eine Lehre bringt. Durch den Inhalt des Liedes baut er die anderen auf. Und können auch alle mitsingen, dann bauen sie sich alle auf durch den Inhalt des Liedes. Die Auferbauung der Gemeinde geschieht immer durch Inhalt. Das kann eine Predigt sein oder ein Lied. Nicht die Lieder wünschen, weil sie uns gefallen oder weil sie bestimmte Gefühle hervorrufen. Das wäre völlig verkehrt. Wir sind nicht dazu da, um unsere Gefühle zu streicheln, sondern wir sind dazu da, um uns gegenseitig zu bauen und dem Herrn zu loben. Das ist unser Grund, warum wir hier sind. Also zur Erbauung des Herrn und zur Erbauung der Geschwister. Oder zum Lob für den Herrn und zur Erbauung für die Geschwister. Epheser 5 habe ich schon gelesen. Erbauen hat nichts zu tun mit Gefühl, habe ich schon gesagt. Ein Lied macht eine Aussage feierlich. Wenn ich ganz, ganz feierlich was sagen möchte, dann könnte ich es singen, irgendwie so, oder wie die Juden das ja auch machen, wenn sie da so den Bibeltext lesen, dann singen die den Bibeltext vor, ja. Das ist so ein richtiges feierliches Singen, das Lied. Also durch das Lied macht man eine Aussage feierlich und unterstreicht sie. Das ist das Nächste hier. Man unterstreicht die Aussage und betont den Inhalt. Und wissen Sie was? Die meiste Lehre behält der Christ durch die Lieder. Das, was in Liedern verkündigt wird, das sitzt. Achten Sie mal drauf. Sie haben gewisse Lieder im Kopf. Sie können den Text und es sitzt. Das ist drinnen. Ja. Umso wichtiger ist, dass die Lieder, die Liedtexte, die wir singen, echt biblische gute Lehre sind. Nicht Jesus, wir warten auf dich, Jesus, wir warten auf dich, Jesus, wir warten auf dich. Jesus, wir lieben dich, Jesus, wir lieben, oder Jesus, wir sehen auf dich, Jesus, wir sehen auf dich, Jesus, wir sehen. Das ist ein bisschen wenig, oder? Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Und dann geht's los. 12 Strophen. Boah, welch ein Lied. Und wir singen 4 Strophen und machen Schluss. Wieso eigentlich? Wieso eigentlich? Warum singen wir nicht die zwölf Strophen? Da ist ja eine Botschaft dahinter, die so wichtig wäre. Aber wir streichen das. 12 Strophen ist doch zu viel. Wieso? Psalm 119, ist das zu viel? Die haben den Psalm 119 runtergesungen. Na gut, wir können auch den Psalm 118 nehmen. Aber das waren auch 26 Verse, oder wie viel waren das? Ja? Also auch sehr viele Verse. 26 Verse, welches Lied haben wir, wo wir 26 Sätze singen? Auch nicht so viele. Also, zu den Gefühlen noch einmal. Ich habe mal dieses Bibelstudium gemacht. Ich habe mal geschaut, was sagt eigentlich die Bibel über Erbauung? Das ist nämlich interessant. Ich habe festgestellt, dass die Christen, nicht die Christen, sondern dass viele Christen irgendwie ein falsches Verständnis haben von Erbauung. Die meinen, wenn irgendwie ein Gefühl im Bauch war, dann sagen sie, oh, das war jetzt erbaulich. Das ist nicht erbaulich. Was ist erbaulich? Jeder gefalle dem Nächsten zur Erbauung. Was heißt das? Jeder soll so für den anderen da sein, und soll nicht den anderen runtermachen, sondern anderen helfen, dass der andere aufgebaut wird und nicht abgebaut wird. Jeder sehe zu, wie er baue. 1. Korinther 3, Römer 15, Vers 2 war das andere, 1. Korinther 3, Vers 10. Jeder sehe zu, wie er baue. Wie baut man denn? Paulus hat gebaut, indem er das Evangelium verkündigt hat. Er hat in Korinth gebaut. Und dann hat er, nachdem er das Evangelium verkündigt hat, hat er gelehrt. Und dadurch hat er gebaut. Und zwar regelmäßig gelehrt. Hart gelehrt, täglich oft gelehrt in der Synagoge. Das war Erbauung. 1. Korinther 14, Vers 15, ich will Lob singen mit dem Denksinn, mit dem Verstand. Nicht mit dem Gefühl, mit dem Verstand. Das ist Erbauung. In 1. Korinther 14, Vers 3, 4, 5, 12, 17, 26 kommt das Wort Erbauung vor. Und immer betont der Apostel, man muss es verstehen. Es geht, das ist der Inhalt dessen, was gebetet wird, ist Erbauung. Vielleicht machen wir eine Gebetsgemeinschaft einmal und dann beten der eine und der andere und ich bin sehr interessiert, was sie beten. Warum? Weil ich durch das Gebet des anderen so viel lerne. Oft bin ich in Russland und dann beten die auf Russisch und ich denke, ich verstehe kein Wort, ich würde so gern erbaut werden durch das, was die jetzt da beten. Manchmal übersetzt mir einer die Gebete. Dann werde ich auch erbaut durch die Gebete, weil ich mitkriege, was die zum Herrn sagen. Erbaut wird man durch Inhalt. Wir sind gekommen, um zu bauen und nicht zu zerstören, sagt Paulus. Und was ist das Mittel, wodurch er die Korinther baut? Der zweite Korintherbrief. Das ist das Mittel, wodurch er die Korinther baut. Er baut. Epheser 2, Vers 20 bis 22. Wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selber Eckstein ist. Und da sagt er, wir werden aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist, wobei auch ihr mit aufgebaut werdet. Also Epheser 2, ich muss es zitieren, Epheser 2, Vers 20, Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Und dann Vers 21, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempelheiligtum im Herrn, in dem auch ihr mitgebaut werdet oder miterbaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Miterbaut. Wie denn? Wie wird man gebaut? Indem man als Glied am Leib Jesu Christi vorwärts kommt, wächst. Wachstum. Wenn jemand von uns sagt, Herr Jesus, du sollst in mein Leben mehr Raum gewinnen und ich will, dass deine Herrschaft sich in allen Punkten auswirkt, dann wird die Gemeinde gebaut. Warum? Weil hier ist ein Stein des Hauses Gottes, das jetzt, wo der Herr Jesus mehr Platz bekommt, dann wird der Stein größer. Und wenn der Stein größer wird, wird das Haus größer. Das heißt, es wird das Haus gebaut. Gemeindebau heißt, dem Herrn nachzufolgen, treu nachzufolgen, Wort Gottes lesen und umsetzen im Leben. Epheser 4, Vers 20, in der Gemeinde hat der Herr etliche als Hirten und Lehrer und Propheten, Evangelisten und so weiter, Apostel gegeben, zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, der durch der Leib Christi gebaut wird oder erbaut wird. Wodurch? Durch Hirten und Lehrer, das heißt durch Lehre und durch Wort Gottes und durch Zurüstung, dass man zugerüstet wird zum Dienst, dass man besser dienen kann. Das ist Erbauung. Oder hier Epheser 4, 29, ein gutes Wort zur Erbauung nach dem jeweiligen Bedürfnis. Dort, wo ein Bedarf ist, sollen wir ein gutes Wort weitergeben, also nicht ein böses oder schlechtes oder ein faules, sondern ein gutes, eins, das gut ist, zur Erbauung. Das heißt, ich muss schauen, dass meine Wörter, die aus meinem Mund kommen, dass sie nützlich sind für den anderen Christen. Das ist Erbauung. Dass sie dem anderen helfen, weiterhelfen. Inhalt ist wichtig. Auferbaut und gefestigt in ihm, Kolosser 2, Vers 7. In Christus wird man gefestigt und gebaut, aufgebaut. 1. Thessalonicher 5, 11, ruft einander auf, einer baue den anderen. Wie? Durch Aufrufen, Zusprechen, Zurufen, Inhalt. Inhalt der Rede, das ist erbaulich. 1. Petrus 2, Vers 2 und Vers 5, seid begierig nach dem Wort, Vers 2, Vers 5, lasst euch aufbauen. Wodurch? Ja, durch das Wort. Der Inhalt des Wortes, das ist die Auferbauung. Und das letzte ist Judas 20, baut euch auf mittels eures allerheiligsten Glaubens. Baut euch auf, nicht mittels schöner Gefühle, sondern mittels Glauben. Glaubensinhalt, Glaubensauswirkungen. Das war nicht schwierig, das Bibelstudium. Man braucht nur das Wort bauen, nachschlagen, Konkordanz und alle Stellen vom Bauen durchgehen und man hat es schon. Aber jetzt habe ich ein richtiges Verständnis, was erbaulich ist. Hat nichts zu tun mit Gefühlen. Jetzt zu den charismatischen Liedern noch. Die Zeit läuft mir davon. Charismatische Lieder, das sind spezielle Lieder. Interessant ist, dass die charismatische Bewegung hat der Gemeinde Jesu so viel Schaden gebracht, wie kaum eine andere Bewegung in der christlichen Welt. Ich kann nur staunen, was die charismatische Bewegung alles geschafft hat, zu zerstören im 20. Jahrhundert in der Gemeinde Jesu. Ich kann nur staunen. Die hat ein Liedgut geschaffen für die Gefühle, hat Stimmung mit dem Heiligen Geist verwechselt und diese Mittel, und man meinte, anbeten heißt eine gewisse Stimmung haben und das Mittel, um die Stimmung zu erreichen, ist eine Musik und eine Art von Lied gut, das das Fleischliche fördert im Christen. Ich muss das vorlesen. Der Rudolf Ebertshäuser schreibt, seltsamerweise sind es nur wenige, die erkennen wollen, dass in der charismatischen Bewegung ein falscher Geist wirkt, der auch deren Liederschreiber inspiriert. Aus einer 30-jährigen Beobachtung komme ich zu dem Schluss, dass wo immer der charismatische Lobpreis Einzug hielt, ein mehr oder weniger schneller geistlicher Niedergang unvermeidbar war. Die traditionelle Pfingstbewegung, die sich bis in die 70er Jahre auf Distanz zur charismatischen Bewegung hielt, die begann vor 4 Jahrzehnten, also ungefähr 1970 plus, vor 4 Jahrzehnten sich mit dieser Bewegung zu verbrüdern und deren charismatisches Liedgut anzunehmen. Heute gibt es wahrscheinlich nur noch weniger als 10% traditionelle Pfingstler. 90% der Pfingstler sind in Lehre und Handeln nicht mehr von den Charismatikern zu unterscheiden. Die These, dass gemeinsames Liedgut auch in Lehre und Handeln Annäherung bewirkt, ist nicht von der Hand zu weisen. Ferner ist bei vielen nicht charismatischen Gemeinden eine ähnliche Tendenz zu beobachten, sobald sich eine Öffnung zum charismatischen Lobpreis vollzieht, meist in der Jugend, die Jugend sind die späteren Leiter der Gemeinde, dann wird dies auf lange Sicht negative Frucht nach sich ziehen. Auch die Verwendung weltlicher Musik in der vom Pragmatismus gekennzeichneten Gemeindewachstumsbewegung verdeutlicht diesen Zusammenhang. Man beabsichtigte, die Ungläubigen mit weltlicher Musik anzuziehen und das Resultat ist offenkundig heute. Weltlicher Zeitgeist bestimmt mehr und mehr das Gemeindeleben. Die Elemente, die Stilelemente der charismatischen Musik kommen aus dem Softrock. Das ist die Softrockmusik, das ist nicht Hardrock, sondern Softrock eben, weich, aber doch Rockmusik. Häufung von Synkopen an falscher Stelle, das heißt, da wird die Silbe, die falsche Silbe, wird stark betont und noch dazu mit synkopiert, dann wird sie noch stärker betont. Ja? Zum Beispiel, das ist, wenn ich jetzt, mir fällt jetzt gar kein Beispiel, wenn ich jetzt singen würde, wenn ich jetzt singen würde, ein jeder trage die Last des anderen, dann betone ich falsch, oder? Dann sage ich, was hat er denn? Trage. Ja. Ist jetzt kein Synkope, das ist eigentlich einfach nur lang gezogen. Aber es gibt auch Lieder, wo jetzt zum Beispiel, ja, du bist würdig, du bist würdig. Wenn ich so singe, also so spreche, dann sagt man, komisch. Aber wenn man so singt, dann lenkt man vom eigentlichen Text ab. Da wird die falsche Silbe betont, nicht der Text, sondern Gefühle werden dadurch in den Vordergrund gerückt. Und noch dann wird es wiederholt. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig. Zum Schluss ist es richtig, endlich, zum dritten Mal haben sie es dann richtig. Ja, aber bei den ersten zwei ist es falsch und lenkt ab vom Text. Warum sie es wiederholen, weiß ich nicht. Der Text in der Bibel wird nicht wiederholt, dreimal du bist würdig. Rhythmus im Vordergrund, oft begleitet von einem durchgehenden Z-Z-Z-Z-Z-Z. Die Melodie geht hin und immer ist sowas, oder irgendein sonstiger Schlag, aber immer der Schlag, das ist der Schlag, den wir überall haben in der Welt. Die moderne Musik ist eine Musik, die ganz stark in die Beine geht. Das heißt, man fängt zum Wippen an. Wenn ihr kleine Kinder beobachtet, wenn man denen so ein gewisses Lied vorspielt, was machen die? Die fangen automatisch, warum fangen die an? Weil diese Musik gibt dem Nervensystem eine Botschaft und das Kind muss jetzt, oder zeigt, die sagt ihnen jetzt, handle, du musst jetzt was tun, das ist wie ein Kick und den kann man nur ausgleichen durch eine Körperbewegung. Deshalb ist automatisch das Kind, das ist noch gesund, oder? Das muss jetzt diese Körperbewegung machen, weil sonst würde das irgendwie eine Störung geben beim Kind. Ja? Jetzt jedenfalls ist so, dass diese Musik geht also in die Beine, geht in den Körper, gibt dem Menschen einen gewissen Kick, natürlich nur sanft am Anfang, später ist es vielleicht härter. Das geht übrigens auch schon mit der Gitarre. Man schlägt die Gitarre. Gitarre ist eigentlich kein Schlaginstrument. Ursprünglich wurde die Gitarre geschaffen, als sie zu zupfen. Ja? Das wäre ganz was anderes. Aber jetzt wird die Gitarre geschlagen und zwar genau im gleichen Rhythmus. Immer genau dieser, immer der Rhythmus. Ja? Genau dieses ständig das Gleiche. Das ist Stereotyp. Dadurch schläft etwas ein in unserem Wachbewusstsein. Rhythmus im Vordergrund, das ist für ein Musikstück ganz schlecht, für ein Lied, der Rhythmus muss so weit im Hintergrund sein, dass man ihn gar nicht merkt. So weit. Und noch besser, wenn es ein Rhythmus ist, der ein bisschen atmet. Wenn Sie mal ein Chorstück gehört haben und der Dirigent, der kann dirigieren, was macht er? Manchmal wird er ein bisschen langsamer, zieht ein bisschen raus den Takt und dann wird er wieder ein bisschen schneller. Man nennt das einen Atemrhythmus. Das ist für den Menschen ein ganz gesunder und das unterstreicht mehr noch das gesprochene, das gesungene Wort. Das ist eine Kunst, das ist wunderschön. Ja? Und das Stereotype, mechanische, das ist für das vegetative Nervensystem des Menschen einschläfernd und bringt also den Menschen vom Wachbewusstsein in einen ganz leichten Schlaf, monoton. Früher war das Trance, das kommt ja aus Afrika, diese ganze Musik kommt ja aus dem Animismus und Spiritismus, da haben die sich in die Trance getrommelt, ganz, immer die gleichen Sachen, wie im modernen Techno, oder? Gleiche Melodiebögen, immer wieder wiederholt und immer gleich, und starker Rhythmus, bis man so im Trance war, dass man wirklich weggetreten ist. Das sind die Stilelemente, die kommen jetzt in die christliche Musik hinein. Aber über die Charismatiker kommen sie und über die Charismatiker kommen sie in die nicht charismatischen Gemeinden. Überall hin. Harmoniewechsel von Dur in Moll, harmonische Elemente beherrschen die Melodie, klingt unnüchtern bis leicht schwärmerisch. Das Erkennungszeichen, ohne diese Musik ist es kaum möglich, in Lobpreisstimmung zu kommen. Das ist ganz eine spezielle Art von Musik. Das sind diese Lieder, die jetzt mehr und mehr in unsere Jugendgruppen kommen. Der Text, kurze Strophen, ganz wenig Text, viel Wiederholung. Jesus ist Herr der ganzen Welt, 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 Jesus ist Herr, Jesus ist Herr, Jesus ist Herr der ganzen Welt. Ist schon ein bisschen wenig, oder? Und wieso denn so oft? Einfache Begriffe, kurze Sätze, eben. Jesus, wir sehen auf dich. Der erhöhte Herr wird einfach mit Jesus angesprochen. Kann mir jemand in der Bibel eine Stelle zeigen, wo im Gebet der erhöhte Herr einfach mit Jesus angesprochen wird? Ja, ist er mein Freund? Wo steht das in der Bibel? Er sagt, ihr seid meine Freunde. Aber wo steht in der Bibel, dass wir ihn mit Freund ansprechen sollen? Natürlich ist ein Freund der Sünder. Er kommt zu den Sündern, klar. Aber die Sünder, wie sprechen sie ihn an, wenn sie durch ihn gerettet sind? Wir haben die Christen, wir haben die Jünger, zu denen er gesagt hat, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. Wie haben sie ihn dann genannt? Herr. Kann man gerade lesen, Johannes 15, 16. Herr, haben sie gesagt. Und wenn er erhöht war, noch viel mehr. Als Stephanus den erhöhten Herrn sieht, wie nennt er ihn? Oh, Jesus, ich sehe dich da oben stehen. Herr Jesu. Nimm einen Geist auf. Herr Jesu, komm bald, spricht die Braut. Aber das geht weg. Dann sagen Leute, du bist extrem. Das ist doch überhaupt nicht wichtig. Das sind doch so Details, so Kleinigkeiten. Du reitest auf so Kleinigkeiten herum. Das ist nicht so. Das sind keine Kleinigkeiten. Wie wir den Herrn nennen, ist keine Kleinigkeit. Wenn ich den Chef in der Firma mit Vornamen anspricht, heißt er Kleinigkeit, oder? Mehr der Mensch im Zentrum, ich bezogen, ich, wir, unser Gott, groß ist unser Gott, groß ist unser Gott, groß ist unser Gott. Es sind sehr, sehr viele Lieder, die das Ich und wir und uns betonen. Ich sage nicht, dass wir keine Lieder singen sollen mit uns und wir und ich, aber diese Lieder sind voll davon. Es ist voll, es sind fast nur solche Lieder. Ja. Thema Erhebung, Thron, wir stehen vor dem Thron. Ich wusste nicht, dass ich vor dem Thron stehe, ich dachte, ich stehe auf der Erde. In der Offenbarung stehen sie vor dem Thron. Wirklich. Aber wir stehen doch jetzt nicht vor dem Thron. Liebe, 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 das Wohlfühlende, das Schöne, das Erhebende. Wir erheben dich, wir erheben dich, wir erheben dich. Was soll denn das? Natürlich darf ich zum Herrn sagen, ich lobe dich, aber besser wäre es, ihn zu loben, oder? Als einfach zu sagen, ich lobe dich. Wenn ich zu meiner Frau sage, meine liebe Frau, ich lobe dich, dann sagt sie, ja und wofür? Oder was, wo ist das Lob? Das ist noch zu wenig, oder? Da muss jetzt das Lob folgen. Ich lobe dich, du hast mir das Bett gemacht. Frisch gemacht, überzogen. Kaum Themen wie Selbstverleugnung, Gehorsam, Heiligung, Enthaltsamkeit, Absterben, Leiden. Schaut mal die charismatischen Lieder durch. Wo sind die Selbstverleugnungslieder? Wo sind die Lieder vom Leiden? Heiligung. Ich will streben nach dem Leben. Das ist aber kein charismatisches. Es passt nicht in diese Theologie hinein. Enthaltsamkeit und überhaupt Zucht, das ist kleingeschrieben in charismatischen Liedern. Ich muss schließen, eigentlich hätte ich jetzt noch viel über Musik zu sagen, aber das geht nicht. Die Zeit ist um. Aber vielleicht merken wir uns einfach, oder als Schlusssatz, die Bibel sagt sehr viel über Musik, sagt sehr viel über Art von Musik. Alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes geschehen. Die Musik ist nicht Geschmackssache. Musik ist etwas, was der Mensch macht. Es ist nicht so, dass jemand gesagt hat, ja, Gott hat die Musik geschaffen. Nein, Gott hat nicht die Musik geschaffen. Gott hat die Töne geschaffen, die Bausteine der Musik, die Melodien, das hat er geschaffen. Also die Töne, mit der ich Melodie machen kann. Ich mache die Melodie komponieren die Musik. Gott hat nicht die Musik geschaffen. Gott hat ja auch nicht die Predigt geschaffen. Nein, predigen muss ich. Die Zunge hat er geschaffen. Dass ich Worte formulieren kann, das hat er geschaffen. Aber ich bin verantwortlich für alles, was ich formuliere und was ich sage und was ich singe und wie ich singe und wie ich die Töne verbinde und wo ich die Synkopen setze und wo ich die Betonung setze im Lied, ich bin verantwortlich. Und wenn ich das Lied nicht gemacht habe, dann bin ich doch verantwortlich, wenn ich es gesungen habe. Ich habe das Lied gesungen und habe es dadurch verbreitet. Ein schlechtes Lied. Ich habe mitgesungen. Bin ich verantwortlich vor Gott? Wenn Gott sagt, ich bin für alles verantwortlich, eines Tages werde ich für alles, was ich, für jedes unnütze Wort, was ich geredet habe, werde ich Rechenschaft ablegen müssen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und zum Schluss noch, wir sind verpflichtet, alles Unanständige und Unordentliche auszumerzen. Alles soll in anständiger und ordnungsmäßiger Weise geschehen. Wenn Lieder nicht anständig sind, nicht geziemend, dann muss ich sie ausmerzen. Die Leitung der Gemeinde ist dafür verantwortlich, welche Lieder die Jugendlichen singen in der Jugendstunde. Die Jugendlichen in der Jugendstunde können nicht einfach sagen, wir machen ein neues Liederbuch und wir singen einfach diese Lieder. Die Ältesten der Gemeinde werden zur Verantwortung gezogen, welche Lieder eure Jugendlichen singen. Was sie zu Hause tun, das können wir nicht Polizei sein, das ist klar. Aber was wir singen als Gemeinde und als Jugend und so weiter, welche Liederbücher wir haben, welche Liedermappen wir haben, welche Lieder auf dem Beamer geworfen werden, wir sind, die Ältesten sind verantwortlich für all diese Lieder. Das heißt, die Ältesten müssen die durchgehen und rausschmeißen, rauswerfen, was nicht dem Herrn entspricht. Und das Letzte, Gott will, dass wir uns beschäftigen mit Dingen, die wohllautend sind. Alles, was wohllautend ist und gut und rein und diese Dinge, über die sollen wir, das soll uns beschäftigen. Und wenn wir uns nicht einig sind über die Musiktheorie, dann müssen wir uns vor dem Wort Gottes beugen und wir müssen uns ganz klar vor dem Herrn beugen und wir müssen zu dem Punkt kommen, dass wir erkennen, was steht eigentlich geschrieben und was steht nicht geschrieben. Und es steht viel geschrieben über das Thema Musik. Die Bibel sagt wirklich viel darüber. Man muss nur mal die Verse sich rausholen. Musik, die aggressiv macht, kann nie eine gute Musik sein. Denn Gott will nicht, dass wir aggressiv werden. Wenn ich jetzt eine Musik habe mit einem Dreiertakt, wo der dritte Schlag betont ist, dann macht das aggressiv. Wissen Sie das? Wenn Sie einen Dreierschlag haben, wo der erste Schlag betont ist, macht es nicht aggressiv. 1, 2, 3, 1, 2, 3, macht nicht aggressiv. Aber wenn Sie einen Takt haben, der so geht, was heißt das? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Was geschieht jetzt? Da fangen wir wieder zum Wippen an. Ist genau das, das sind einfach nur der Takt an der falschen Stelle betont. Wir dürfen den Takt nicht an der dritten Stelle betonen, auch nicht an der zweiten. 1, 2, 1, 2, 1, 2, da fange ich auch an zum Wippen. Aber 1, 2, 1, 2 nicht. 1, 2 ist, das ist, in der Natur gibt es gibt Naturrhythmen, die wir gewohnt sind und die uns eine Ruhe vermitteln. Starker Schlag, denken Sie an Ihr Herz, Ruhepuls. Starker Schlag, schwacher Schlag, Pause. Das ist ein Dreiertakt mit Erstschlagbetonung. Bum, bum, Pause. Bum, bum, Pause. Ihr Herz, Sie leben die ganze Zeit mit dem Ruhepuls, aber wenn jetzt jemand schreit, Feuer, lauft alle hinaus, was macht das Herz? Bum, 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 bum. Dann geht kein Ruhepuls mehr. Und dann dieser Rhythmus sagt uns, jetzt ist Gefahr. Ja. Wenn der falsche Rhythmus gebracht wird bei den Liedern, dann wird dem Körper gesagt, Gefahr. Und er kriegt den Kick. Ja, das ist ja der ganze Trick der Rockmusik. Das ist ja nur, war ja nur der Rocktakt, der Drittschlagbetonung, oder? Dieses aus den 50er, 60er Jahren, ja? Diese Rock around the Glock, ja? Schauen Sie mal, wo die Betonung liegt bei diesem Lied. Das war ja noch ein harmloser Rock, ja? gegenüber spätere. Ja? Die Beatles sind ja harmlos gegen das, was wir heute haben. Aber hier begann es. Die Leute damals haben gesagt, diese Musik ist pervers. Nicht die Christen. Die Weltleute haben gesagt, diese Musik ist rebellisch und pervers. Und das ist genau, das war so. Heute haben wir uns daran gewöhnt, weil wir Menschen sind, die uns einfach auch sich an das Böse gewöhnen. Gemeinde darf das nicht tun. Wir wollen schließen, wollen beten. Stehen wir auf zum Gebet. Im Himmel, ich danke dir, dass wir uns Gedanken machen dürfen über Musik. Hilf, dass wir uns nach deinem Wort ausrichten. Hilf, dass wir verstehen, wie du Musik gebrauchst, wie du Musik verwendest zur Unterstreichung des Wortes. Und Herr, wir beten, dass du uns Gnade schenkst, auch mit diesen Liedern, die wir von links und rechts hören, wie wir damit umgehen und dass wir sie auch erkennen, früh genug erkennen und dass wir sie auch auf die Seite tun können, wenn sie dich nicht ehren und wenn sie fleischliches, oberflächliches Denken fördern in uns. Wir preisen dich, Vater. Amen. Amen.